This is a Power Wrestling Original Podcast.
Hallo, liebe Hörende. Es ist September. 1. September 2022. Langsam geht es in den Herbst. Und da wollen wir es doch auch ruhiger angehen lassen. Endlich wieder Rampage. Unter anderem mit AEW Rampage vom vergangenen Freitag. Da war es noch August, dieser schöne späte Sommermonat, der 26.8. Aber ich, euer Chrissy, folgt mir doch auf Twitter, @herrbruns, möchte auch noch ein paar andere Dinge mit euch besprechen. Gleich nach dieser Ausgabe erscheint endlich wieder Dynamite, was ich bereits mit @Markus Holzer aufgenommen habe. Für mich jetzt also zwei Episoden in einer chronologisch anderen Reihenfolge als für euch. Und nach endlich wieder Dynamite gibt's auch noch die Conference mit unserem Tony Khan, denn der spricht ja immer gern vor den Pay-Per-Views zu den Fans, zu den Medien. Manchmal überschneidet sich das ja auch, beziehungsweise häufig. Ich wollte zwei, drei Dinge aber kurz schon mal ansprechen, die der Tony sagt, für diejenigen, die nicht eine Stunde lang hier seinen Worten lauschen möchten. Die beste Frage, die eigentlich eine dumme Frage ist, fand ich, kam zum Thema WWE durch das Managementwechsel oder den Managementwechsel dort, ob es Tony denn jetzt für wahrscheinlich erachtet, dass man solche Dream-Match-Szenarien bekommen könnte, wie AEW gegen Impact, gegen New Japan, ja vielleicht dann auch eben AEW gegen WWE. Und im Gegensatz zu allen anderen Antworten, die bei Tony immer in der Regel sehr ausführlich ausfallen, hat er sich hier nur in zwei Sätzen geäußert. Und da meinte er, ursprünglich sei er optimistischer gewesen als bei dem Management zuvor, aber der Optimismus sei nun gewichen, so wie er von ihnen behandelt worden ist. How they have treated me, hat der Tony gesagt. Und dann hat er gesagt, Dankeschön, und ist zur nächsten Frage übergegangen. Und auch seine Stimme war hier etwas anders. Da war also ein bisschen pikiert, unser Tony. Vermutlich, weil WWE, und das kam auch im Laufe dieses Conference Calls nochmal zur Sprache, es ja wohl Angebote an mehrere Aktive von AEW gegeben hat. Wie es denn ausschaut? Wann laufen eure Deals aus? Wollt ihr nicht wieder zu uns kommen, zur WWE? Und infolgedessen hat ja die AEW-Rechtsabteilung dann auch eine E-Mail geschickt an Nick Khan und an Stephanie McMahon, also an die WWE-Geschäftsführung. Und da sitzt der Stachel allem anscheinend noch ein bisschen tief. Dass Tony wirklich optimistischer war, unter Triple H vielleicht mal interpromotional Matches zu machen, hat mich ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wenn man denn davon träumen möchte, ich weiß nicht genau, was es auch WWE bringen würde. Na gut, es ist eh vom Tisch, denn nachdem WWE dann bei einigen AEW-Aktiven mal angefragt hat, wie schaut's aus, Leute, ist der Graben wohl wieder ein bisschen tiefer geworden. Allzu viele große Neuigkeiten gab es ansonsten nicht. Mercedes Martinez, ROH Women's Champion, ist derzeit verletzt, das hat Tony hier noch erwähnt. Er will in Zukunft jetzt in nächster Zeit wieder mehr Fokus auf Rampage legen. Und das sei seiner Meinung nach auch unter die Räder gekommen, weil jetzt über den Sommer viele der Topstars verletzt waren und Dynamite dann natürlich immer Vorrang hat in der Besetzung. Aber das soll jetzt auch in nächster Zeit wieder besser werden. Wenn man da auch auf den Kalender schaut von AEW, findet man im Oktober gleich mehrere Anlässe für Live-Rampage-Ausgaben. Das geht direkt los am 7. Oktober. Weil auch an dem Tag ein Battle of the Bells aufgenommen wird. Die zusätzliche Stunde, die dann am 8.10. in den USA laufen dürfte. Da gibt es also ein Rampage aus Washington. Zwei Tage zuvor gibt es bereits Dynamite aus Washington. Dann eine Woche drauf gibt es das Toronto und auch das Kanada-Debüt der Promotion im Coca-Cola Coliseum. Das ist so eine mittelgroße Arena in Toronto, in die man da gegangen ist, hat man auch dann für beide Abende, nämlich für den 12. und 13. Oktober, ausverkaufen können. Und dann gibt es dort am 13. eben auch Rampage. Das wird dann aufgenommen sein, denn der Freitag ist ja dann der 14.10. Und dann wird es noch ein paar Veränderungen geben aufgrund von Verschiebungen. Einmal gibt es wieder einen Rampage in der darauffolgenden Woche am 21. in Jacksonville. Und zuvor, genau in dieser Woche, nämlich am 18., da wird es Dynamite aus Cincinnati geben, allerdings an einem Dienstag statt einem Mittwoch wegen einer Sportübertragung auf TBS. Erstmals, glaube ich, wenn ich nichts vergessen habe, was ja schon mal vorkommt, Dynamite an einem Dienstag, das läuft dann auch Head-to-Head mit NXT an diesem Tag. Und auch in der letzten Oktoberwoche gibt es am 26. Dynamite in Norfolk und dann am 28. Rampage erneut live in der Mohegan Sun Arena in Connecticut. Ja, wenn man das so genau jetzt mal nimmt, dann wird es ja in dem Monat an 3 Freitagen und einem Donnerstag, also in jeder Woche, separate Rampage-Aufzeichnungen geben. Da wird der Tony sich dann eben ins Zeug legen inhaltlich. Es gab im Übrigen bei Busted Open Radio, wo Tony ja jede Woche zu Gast ist, und auch in dem Conference Call Kommentar dahingehend, dass nach All Out der Kader so stark sein wird wie lange nicht mehr, beziehungsweise so gut wie noch nie. Und daraus schließen jetzt einige Leute, dass da vielleicht auch bei All Out dann noch jemand debütiert. Gut, es gibt ja sowieso das Casino Ladder Match mit einer Überraschung. Mal sehen, ob das eine komplett neue Person sein wird, die wir noch nicht bei AEW gesehen haben. Und oder ob da irgendwo auf der Card mutmaßlich auch bei den Frauen noch jemand oder jemande eine debütieren könnte. Mal schauen. Wer jetzt auch die Tage zurückkommt, ist Samoa Joe. Einige erinnern sich an den. Der kam ja im April zu AEW-RH, ist dann auch relativ rasch RH Television Champion geworden. Nämlich bei dem Pay-Per-View, den es in Texas gab. Und wir haben ihn dann auch nochmal am 23. Juli beim RH Pay-Per-View Death Before Dishonor gesehen. Der Aufbau, Jay Lethal, der sich ja beschwerte, dass Samoa Joe nie da wäre. Und wir haben dann auch nach dem Pay-Per-View den Samoa Joe nicht wieder gesehen. Laut Storyline verletzt. Hintergrund ist aber der, dass Samoa Joe an seiner Schauspielkarriere arbeitet. Und jetzt fehlt mir der liebe Kollege, um mir das zu erklären. Denn Peacock, die Streaming-Plattform, natürlich wo WWE läuft, die machen eine Serie, beziehungsweise diese Serie wird dort zuerst laufen, zum Videogame-Franchise Twisted Metal. Und der Samoa Joe spielt den Sweet Tooth, den süßen Zahn. Na gut, ihr habt das natürlich gegoogelt, habt mir dann die Bildchen mal angeschaut, hier von dieser Videogame-Geschichte, Twisted Metal. Sahen für mich alle bescheuert aus. Habe ich den Brother wieder zugeklickt, aber bestimmt ganz prima. Und natürlich auch eine feine Sache für unseren Samoa Joe, dass er ja, mal gucken kann, ob das vielleicht auch was für ihn ist in Zukunft. Ein bisschen Schauspielerei. Ist jetzt auch schon 43 Jahre alt und hat diverse Bumps, die sicherlich noch ihm im Rücken zwicken nach all den Jahren. Und so kann er dann mal schauen, wie das mit der Schauspielerei ist. Anderes Thema, was wir letzte Woche auch ausführlich angesprochen haben. Eddie Kingston, Sammy Guevara. Eddie Kingstons Suspendierung mittlerweile beendet. Und beide sind dann ja auch ziemlich klar an die Öffentlichkeit gegangen um das Thema dieser Suspendierung, nachdem es da diverse Äußerungen zu gab, was denn da genau vorgefallen ist. Da sind eben beide an die Öffentlichkeit gegangen und haben Statements abgegeben. Das Ding war hier, Sammy Guevara bringt eine Promo und nennt den Eddie Kingston dort in dieser Promo fett. Also in der Neuzeit würden die Woke-Menschen sagen, ihr Fettshaming betrieben. Das gehört sich ja so auch nicht. Frage ist halt immer, wo sind die Grenzen gesteckt? Was hat man abgesprochen, was hat man nicht abgesprochen? Hier war das eben nicht abgesprochen. Sammy dachte, das geht wohl klar. Eddie Kingston, für den ging das nicht so klar. Und als Sammy Guevara nach dieser Promo, die dann auch in der Form nicht ausgestrahlt wurde, Backstage kam, da ist es dann recht schnell wohl laut geworden und da hat der Eddie Kingston nicht den Sammy packen wollen, ihm mit der Hand durchs Gesicht gewischt. Und bevor dann noch viel mehr draus passierte, so die Überlieferungen, waren dann auch schon Personen da und haben beide voneinander getrennt. Aber der Eddie Kingston ist halt hier körperlich, ja, ausfallend geworden. Und das hat der Tony Khan so nicht mitmachen wollen. Klar, passiert das einmal und niemand reagiert. Könnte das ja bedeuten, das können wir alle so machen. Deshalb ist dann der Eddie Kingston eben für mehrere Wochen suspendiert worden. Und im Conference Call hat der Tony Khan jetzt auch erstmal offen gelassen, ob die Rivalität Sammy Guevara gegen Eddie Kingston jetzt als TV-Story nochmal aufleben wird. Da war so rauszuhören, dass da wohl nicht beide zwingend aktuell mit einverstanden wären. Aber es soll wohl auch so gewesen sein, diese Woche Überlieferung von unserem Freund Mike Johnson auf PW Insider, dass als Eddie jetzt aus der Suspendierung kam, es da Kommunikation gab. Das ist dann nochmal besprochen worden. Und jetzt will man wieder professionell miteinander umgehen. Aber kann natürlich auch bedeuten, dass jetzt beide jetzt nicht zwingend auch sofort hier wieder zusammen arbeiten wollen. Also in einer Rivalität vor den Kameras. Ansonsten ist es ja auch viel leichter, sich erstmal noch ein Weilchen da bei diesem großen Locker-Room aus dem Weg zu gehen. Was in der Sache auch noch eine kleine Kontroverse war, das Statement von Sammy Guevara zu diesem Vorfall hat das alles relativ ausführlich beschrieben, auch was er da gesagt hat und so weiter, dass das so nicht abgesprochen war, aber hat auch gemeint, Eddie Kingston nicht zum ersten Mal außer Kontrolle geraten, hier aggressiv geworden und er habe dann auch der Eddie ein Anti-Aggressionstraining während seiner Suspendierung absolvieren müssen. Kam aber, ich meine, Sammy Guevara, der hat sicherlich schon, naja, so einigen vielleicht auch nicht direkt von den Kopf gestoßen, was das Publikum angeht, aber er trifft vielleicht mit seiner Art nicht immer jedermanns Geschmack, sagen wir es mal so. Da sind da auch einige in den sozialen Medien, Klammer auf, Twitter, Klammer zu, auf ihn losgegangen verbal, sodass sich dann auch noch Eddie Kingston einschaltete und sagte, so Leute, ist mal gut gewesen hier, vor Gericht wäre er das Opfer. Ich habe auch meinen Fehler eingesehen. Wir haben das jetzt hier geklärt. Lasst den Jungen jetzt mal da in Ruhe. Und das muss jetzt echt mal vorbei sein, bevor sich dann auch noch viele Unbeteiligte dann dort einmischen. Aber das gehört ja in der heutigen Welt auch ganz gern dazu. Und das wurde ja auch ein bisschen befeuert. Also soll das nicht entschuldigen, aber befeuert dadurch, dass sowohl Eddie als auch Sammy dann doch relativ offen mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sind, nachdem es da die ersten Meldungen gab. Und es ist ja nun so, dass zu viele Leute eine Meinung dann dazu haben, die man dann auch noch unbedingt loswerden möchte im Internet, warum auch immer. So, das Dynamite, worüber ich gleich im nächsten Podcast mit Marco sprechen werde, am Mittwochabend. 1.020.000 zusätzliche Zuschauer, 457.000 bei 18 bis 49 in der werberelevanten Zielgruppe. Im Kabelfernsehen lag nur ESPN davor mit der US Open-Übertragung. Wenn mich nicht alles täuscht, Serena Williams, die, da bilde ich mir das ein, nee, das bilde ich mir nicht ein, ne? Die hat angekündigt, zurückzutreten. Und das Spiel von ihr lief auch wohl am Mittwochabend und das hat dann im Kabelfernsehen entsprechend Quote gezogen. Wenn ich mir ein Tennispublikum, ein Wrestlingpublikum so angucke, dann weiß ich nicht, ob da jetzt so zwingend eine große Überschneidung dort dabei ist. Ja, nicht, will jetzt mal tippen, aber so oder so, über 1.000.000 und fast 500.000 in der werberelevanten Zielgruppe in der Zuschauerschaft. Das ist mal wieder ein starkes Ergebnis für Dynamite. Und man muss davon ausgehen, dass die Geschichte um CM Punk und Jon Moxley, die etwas speziell erzählt worden ist jetzt in den vergangenen Wochen, durchaus Interesse geschürt hat. Ich gucke hier nochmal gerade, was denn in der werberelevanten Zielgruppe bei 18 bis 49 noch besser lief. Im Kabelfernsehen, wie gesagt, nur die US Open und im Network Television gab es Big Brother auf CBS, sehr stark bei 18 bis 49 und auch America's Got Talent auf NBC. Wenn man sich das alles so anschaut, dann mag das Fernsehprogramm ja auch ähnlich speziell sein in den USA wie auch bei uns. So, das sollten die Neuigkeiten gewesen sein, die ich hier noch unterbringen wollte. Rampage wollen wir auch unterbringen, vom 26.08. aufgezeichnet, zwei Tage zuvor in Cleveland, Ohio. Und ja, da muss ich mich auch mal kurz korrigieren. Hab ja gesagt, der Jon Moxley kommt aus Cleveland. Stimmt so nicht, er kommt aus Cincinnati. Aber beides US-Bundesstaat Ohio. Autofahrzeitmäßig 2 Stunden auseinander, die beiden Städte. Und ich bin der Meinung, bei so einem großen Land wenn man in 2 Stunden von der einen in die andere Stadt fahren kann, dann war meine Aussage auch nicht komplett falsch. So, das wollte ich nochmal den Besserwissern hier mitteilen. Die CM Punk-Situation wurde in einem Videopackage aufgegriffen. Da gab es auch vorher nochmal ein bisschen Promo dazu. Erfahrt Neues zu CM Punk. Viel Neues haben wir aber nicht erfahren hier bei Rampage. Da war dann eben zu sehen, wie er aus der Halle gebracht wurde und wie er dann untersucht wurde mit seinem, in Anführungszeichen, verletzten Fuß. Und meinte, ich konnte dann im Ring, als ich da gestürzt bin und dort lag, meinen Fuß nicht mehr spüren. Genauso wie Ende Mai, als ich dann operiert werden musste. Und die Befürchtung von CM Punk eben, ja, es könnte doch wieder dieselbe Verletzung sein. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt wird. Aber tatsächlich nicht allzu viel Neues, was hier in Sachen CM Punk geboten wurde. Überraschung im Trios-Turnier, die Dark Order ist ins Halbfinale eingezogen, nämlich 10 Alex Reynolds und John Silver gegen das House of Black mit Malakai Black, Brody King und Buddy Matthews. Damit war jetzt nicht zwingend zu rechnen, außer wenn man eben auf eine Hangman Elite Finalgeschichte abzielen möchte, wie wir das ja schon hier von Anfang an prognostiziert haben. Und es passierte dann noch Folgendes: In diesem Match hat sich der 10 von der Dark Order verletzt. Das Knie tat weh. Ist dann auch noch hier in eine Knee-Bar genommen worden von Malakai Black. Dauerte lange, bis der Griff gelöst wurde. Und der wurde auch erst gelöst, als Musik ertönte, nämlich die Musik von Miro, der auf die Stage trat. Brody King und Buddy Matthews stellten sich dann Miro dort in den Weg. Und Matthews flog im hohen Bogen durch die Luft. Und Alex Reynolds, der dann legale Mann, hat die Gelegenheit genutzt und Malakai Black, der dort auch stand und einfach in den Eingangsbereich starrte zu Miro, ihn hinterrücks einzurollen. 1-2-3, Upset-Sieg durch einen Einroller. Das war nun wirklich feinstes WWE-Booking und auch so richtige WWE-Intelligenz, wenn dort entweder nur Musik eingespielt wird oder da jemand kommt, dass man plötzlich dann die eigentlichen Gegner komplett vergisst. Solche Finishes kennt man von AEW eher selten. Und hat auch jetzt nicht besonders toll gewirkt. Das House of Black rächte sich dann noch an Miro. Das Dreiergespann in der Oberhand brachte den Beatdown gegen Miro, bis dann Sting und Darby Allin zur Rettung erschienen sind und hat sich das House of Black zurückgezogen. Fragt man sich natürlich auch, Dark Order gewinnen dieses Match, ganz offensichtlich, weil Miro rauskommt. Aber die sind direkt nach ihrem Sieg verschwunden. Man hätte auch vielleicht freundlich reagieren können und sich bedankt, indem man dann vielleicht Miro geholfen hätte. Klar, passt nicht in die Storyline, weil ja das Dreierteam mit Sting und Darby aufgebaut werden sollte hier. Aber wenn man mal kurz drüber nachdachte, die vermeintlichen Babyfaces Dark Order sahen dann hier auch nicht besonders babyfacig aus. Für Hook steht die Herausforderung noch im Raum von Angelo Parker und Matt Menard. Der hatte mitgeteilt, mir ist das einfach egal, der coole Hook hat kein Interesse oder vielleicht doch Interesse, gegen Parker anzutreten. Aber er ist einfach zu cool, der FTW-Champion. Jedenfalls hat das Parker und Menard noch weiter provoziert. Und Angelo Parker meinte, Hook, du hast einfach Angst hier vor mir. Schauen wir mal, ob das wirklich so sein wird. Der typische Squash bei Rampage an zweiter Stelle. Wardlow machte kurzen Prozess mit Dolph Zigglers Bruder, mit Ryan Nemeth, 1,5 Minuten. Da war die Geschichte hier gegessen mit der Powerbomb. Und das Team um Jay Lethal mit den Motor City Machine Guns, die haben das aus nächster Nähe miterlebt. Die haben nämlich im Eingangsbereich mal zugesehen, wie ihr Pay-Per-View-Gegner, der Wardlow, so vorgeht. Und da hat man sich hoffentlich schon ein bisschen was überlegt. Denn das wird man brauchen, um gegen den amtierenden TNT-Champion etwas auszurichten. Andrade, Rouge und Private Party Backstage. Andrade nicht zufrieden mit Private Party, weil die ja kürzlich ihre Titelchance gegen Swerve Strickland und Keith Lee nicht nutzen konnten. Und Andrade meint, Jungs, solche Niederlagen, die können Konsequenzen nach sich ziehen. Und Private Party haben darauf hingewiesen, Andrade, dein Dreierteam hat doch auch im Trios-Turnier verloren. Das hat Andrade dann allerdings nicht an sich und seiner Mannschaft, sondern einzig und allein an Dragon Lee festgemacht. Und ihr habt ja gesehen, was dann mit ihm passiert ist, nämlich die Entfernung der Maske, was ja am Ende dieser Dynamite-Ausgabe ziemlich untergegangen ist. Aber ja, Private Party sind eben noch Teil der Organisation von Andrade Lidlow. Könnte man auch schon mal rasch vergessen, weil allzu viel hört man da ja generell nicht davon. Aber hier gab es mal wieder die Bestätigung dazu. Noch ein Squash. Powerhouse Hobbs besiegte Ashton Day in einer Minute mit dem Spinebuster, hat dem jungen Mann da keine Chance gelassen. Wichtig was Backstage dann passierte. Hier ist nämlich dann Ricky Starks überfallen worden von QT Marshall und der Factory. Ricky Starks sogar blutig geprügelt, hatte zumindest hier eine blutende Lippe. Und die Factory hat in der Überzahl dem Ricky Starks das Leben schwer gemacht. Powerhouse Hobbs sieht das dort auf der Leinwand, was dort passiert. Und QT Marshall war dann natürlich ganz happy, weil er auch sagen konnte, pass mal auf, Powerhouse Hobbs, wir haben dir das hier angekündigt, wir leisten hier die Drecksarbeit, machen den Ricky Stark schon mal vor deinem Match hier platt, setzen ihm zu. Und das ist jetzt hier passiert. QT Marshall schielt ja weiterhin darauf, dass Powerhouse Hobbs hier seiner Gruppierung beitritt. Und mal gucken, ob Powerhouse Hobbs da jetzt nochmal umdenkt, nachdem er ja zuerst nicht zufrieden war, weil der Ricky Starks hatte die Factory ja zuletzt alt aussehen lassen. Dann noch ein recht absurdes Segment Backstage. Jade Cargill im Interview. Layla Gray, die ja Stokely Hathaway in die Gruppe holte zu den Baddies, aber Jade Cargill konnte Layla Gray gar nicht leiden. Und jetzt fällt Layla Gray hier der Jade Cargill ins Wort. Jade ist erbost und schmeißt in den ersten Sekunden dieses Segments einfach die Layla Gray offiziell aus der Gruppierung. Die läuft weg. Da war das auch relativ rasch abgefrühstückt hier in diesem Backstage-Segment. Und dann hat Cargill Athena gesagt, pass mal auf, du kannst bei All Out gegen mich antreten. Die TBS-Championess gibt ja gerne selbst hier bekannt, wer gegen sie antreten darf. Sie tritt ja generell gegen alle an, weil Jade Cargill meint, keine könne sie besiegen. Und Athena, die war dann auch plötzlich da und hat dann einen Angriff gesetzt auf die TBS-Championess. Da ist in diesem Backstage-Segment, was gar nicht allzu viele Sekunden lief, eine ganze Menge passiert. Nachdem Eddie Kingston suspendiert wurde, macht der Sammy Guevara neuerdings bei Rampage ja die Mixed-Tag-Team-Matches mit seiner Mixed-Partnerin Ty Melo, auch seine Ehefrau seit einigen Wochen. Und sie tragen ja nun auch die AAA Mixed-Tag-Team-Championship, die ja verteidigt wurde, gegen Ortiz und Ruby Soho. Ruby Soho bringt den No-Future-Kick. Sammy Guevara kommt angelaufen, reißt einfach Ruby runter von Ty beim Versuch zum Pin. Der Ringrichter steht daneben und guckt doof. Und da dachte man sich auch, ja, warum gucke ich mir diesen Quatsch hier eigentlich an, wenn man so offensichtlich einfach die Regeln nicht einhalten möchte. Später griffen dann auch noch Menard und Parker gegen Ortiz ein. Und auf der Gegenseite, NRJ war da, schleuderte Ruby Soho draußen in die Ringtreppe und das nutzte dann wiederum Sammy. Der kam aus den Seilen mit einem Cutter gegen Ortiz und holte den ergaunerten Sieg hier an dieser Stelle. Das ganze Booking in diesem Match war auch eher so lala. Dagegen feinste Wrestling-Action im Main Event. Die Titelverteidigung, die erfolgreiche für den ROH World Champion aus der Schweiz, Claudio Castagnoli, konnte Dustin Rhodes erwartungsgemäß, muss man sagen, besiegen. Es gab auch erwartungsgemäß, darf man sagen, ein ordentliches Wrestling-Match. Dustin auf die alten Tage glänzt ja hier und da immer mal mit einem Highspot. Wollte auch noch die Shattered Dreams probieren. Claudio befreite sich, ging in die Seile. Claudio will den Leapfrog zeigen, springt also in die Luft, kommt aber nicht ganz hoch und Rhodes rasselt mit seinem dicken Schädel in die Weichteile von Claudio. Da dachte man schon, oh je, nee, kann er überhaupt noch weiterkämpfen? Aber er konnte noch einigermaßen und der Champion hat dann den Pop-Up Uppercut gebracht, der Claudio. Hat sich aber auch danach dem Pinfall, als er den ROH-Title wieder entgegennehmen durfte, nochmal kurz zwischen die Beine gegriffen. Da hat es ordentlich geklingelt. Anwesend waren hier Arn und sein Sohn Brock Anderson, die vielleicht nicht ganz so zufrieden waren, wie es da für Dustin, den sie unterstützten, lief. Erinnerte dann an die Geschichte, die es auch schon mal mit Cody gab, als der Arn Anderson ja dann auch mit Cody Hart ins Gericht ging. Keine Ahnung, ob man da tatsächlich jetzt nochmal diese Geschichte aufwärmen möchte oder ob das einfach nur so wirkte und wann wir auch wieder was von Dustin und Brock und Arn sehen. Das kommt ja heutzutage in den Shows auch dann nur sporadisch vor. Aber ja, ein ganz ordentliches Rampage und das führt uns eben zur Chicago-Woche mit Dynamite Live, Rampage Live und natürlich All Out Live. Davor am Sonntag die Pre-Show, die Zero Hour. Zuerst gibt es jetzt aber mal Dynamite, unser nächstes Review mit Markus, könnt ihr gleich anhören. Darin Bryan Danielson gegen Jake Hager, Hikaru Shida und Toni Storm gegen Dr. Britt Baker und Jamie Hayter. Es gibt das erste Halbfinale im Trios-Turnier mit der Elite gegen Aussie Open. Das sind Will Ospreay, Mark Davis und Kyle Fletcher. Die letzten beiden als Aussie Open bekannt. Der komplette Stable United Empire. So hätte es richtig heißen müssen. Aber gut, bei so vielen Teamnamen und Stable-Namen kann man ja auch schon mal hier und da was verschieben. Das passiert doch mal äußerst selten. John Moxley wird außerdem sprechen. Mal gucken, ob es für den einen Gegner geben wird bei All Out. Das finden wir heraus, wenn er wieder einschaltet. Und bis dahin verbleiben wir hier mit den drei magischen Worten. Und diese lauten: Eus erdenklich Gode.